Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gensel. Hier ist der erfolgreichste Podcast zwischen Schiedsrichterkabine und Kampfgericht. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Hallo, ich bin Jakob Sauerzapfe. Ich bin die gesamten Jahrgänge der Eisbären Juniors einmal durchgegangen als Spieler. Hatte da auch das Glück, 3 Jahre lang dank eingefrorenem Jahrgang bei Hardy zu spielen. Und ja, nach meinem Abitur habe ich mich dann entschieden, den Schläger erstmal zur Seite zu legen und bin dann ja ein Schiedsrichter geworden und bin da jetzt in meiner 6. Saison, habe 2 Jahre nur im LEV und habe meine 3. Saison dann im DEB gepfiffen und ja, bin seitdem Schiedsrichter.
Okay, Jakob, eine Frage vorab, wo hast du dein Abitur gemacht?
Mein Abitur habe ich natürlich am schönen Leistungssportzentrum Berlin gemacht. Also hier gegenüber die Straße runter.
Sehr schön. Lass uns zum Thema kommen, Schiedsrichter. Meine erste Frage geht dahin, du hast als Schiedsrichter angefangen, mit welcher Altersklasse, um das Schiedsrichterwesen zu lernen?
Na, mit der kleinsten, also U12 war das damals. Hm? Also, das war damals noch Großfeld sogar, ja. als ich angefangen habe. Und damit habe ich angefangen und dann auch nur Spiele dort bekommen. Und später kamen halt U14 Spiele und so weiter und so fort dazu. Und dann wurde es halt immer mehr. Im zweiten Jahr dann auch die ersten Männerspiele mit Landesliga und Regionalliga. Und ja.
Okay. Genau. Ist es dir, weil du hast ja immer die Spielweise eines Spielers betrachtest. Wie schwer war die Umstellung für dich vom Stellungsspiel?
Brutal. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern an mein allererstes Spiel. Und also ich glaube, es kann jeder, der Schiedsrichter wird. Man steht auf dem Eis und ist auf einmal so, was mache ich hier? Also ich meine, wenn man diesen ganzen Sport davor 16 Jahre, was müssen es gewesen sein, schon gemacht hat und auf einmal dann als Schiedsrichter ist. Also man hat ja von vorher schon so ein bisschen ein Gefühl, wo man stehen muss als Spieler. Und als Schiedsrichter ist es halt ganz anders. Mhm. Und man denkt, man ist die ganze Zeit komplett falsch und hat das Gefühl, also der innere Drang möchte einem irgendwie ins Spiel leiten, aber man selber muss halt abseits vom Spiel stehen, um halt den besten Blick auf das Spiel zu haben. Und das ist, anfangs ist es brutal schwer und fühlt sich auch ganz, ganz merkwürdig an. Und aber mit der Zeit, also relativ schnell, kriegt man dann ein Gefühl für und wird dann auch immer besser darin und immer sicherer. Und mittlerweile ist es so, also ich spiele auch noch in der Regionalliga hier. Da hat es ja mein Coach auch schon mal
interviewt. Hier heißt beim Eisbären Juniors.
Genau. Da hat es ja auch Phil schon im Podcast gehabt. Und mittlerweile ist es auch der Switch zwischen Spieler und Schiedsrichter, da ist total natürlich und da muss man gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern das ist einfach drin irgendwann.
Ich hatte am Wochenende eine Situation, U13-Spiel, und habe mir das reingezogen, dass ich in der Drittelpause mit den Schiedsrichtern mit in die Kabine gegangen bin, einfach mal zu erfahren. Also ich war da nicht Trainer beim Spiel, um einfach mal rauszukriegen, was die so besprechen haben. Und da fand ich hochinteressant, also für alle Hörer da draußen, das nicht zu unterschätzen, Benny Hecker, ehemaliger Eishockeyspieler, hatte sein 5. oder 6. Spiel. Aufgrund Corona konnte er letztes Jahr sozusagen nicht das Schiedsrichterwesen lernen und hat nur 5 oder 6 Spiele. Und da fand ich interessant, dass Krüger und Fapse, die beiden haben, also er hat mit Krüger gepfiffen und Fapse hat von oben geschaut und fand es echt super, was sie ihnen für Feedbacks gegeben haben. Also ging es darum, Stellungsspiel, Armhaltung, Körpersprache, und haben ihn wirklich auseinandergebrochen, was er zu verbessern hat. Und ich fand das interessant, weil als Spieler, weißt du selber, hast du eine andere Rolle. Der Trainer will dir auch was Hinweise geben oder dein Mitspieler und du gehst erstmal auf Konfrontation. Nee, sehe ich nicht ein, nehme ich nicht an. Aber da war es so totale Reflexion von ihm selbst. Aber für mich war auch, wie ernst die Schiedsrichter ein Testspiel der U13 genommen haben und sind zu der Erkenntnis gekommen, okay, Benny, du musst lernen, dich im Spielfeld, OZ- oder DZ-Zone, unsichtbar zu machen. Du solltest nicht das Hindernis fürs Spiel werden. Und da hat er selber gesagt, ja, ich weiß immer nicht, wie ich von der Bande wegkomme. Und das ist ja dann sozusagen auch das Lesen des Spiels, das könnte jetzt demnächst entstehen. Unabhängig vom Schutzfaktor, je höher du kommst, Spiel wird schneller, die hauen die Scheibe da rein. und du kriegst so ein Ding ab, das wollen wir alle nicht. Ne? Also Fanny, wirklich...
manchmal nicht, halt nicht verhindern, aber
genau, also
das abbekommt. Aber
Fanny halt eben so, wie die sich alle damit auseinandergesetzt haben, hochprofessionell, muss ich sagen. Also war ja,
aber,
richtig gut.
Aber nur so funktioniert es ja. Also wir haben leider gerade im BV nicht solche dollen Strukturen mit Coaches und so weiter und so fort, was gerade im DB-Bereich halt verstärkt dann kommt, dass dann, also früher hieß Beobachtung mit leider Coaches, dass halt ehemalige Schiedsrichter auf der Tribüne sitzen, dir zugucken und danach kommen und dir sagen, wie was ist, sondern hier ist halt ja viel durch die Schiedsrichter, die halt mit auf dem Eis stehen. Und in dem Fall Fabs hat dann wahrscheinlich zugeguckt, ne?
Genau,
Fabs hat zugeguckt, ja. Und hat dann quasi die Coaches-Rolle übernommen in dem Fall, ja, okay, cool. Und dass dann dort, also es muss ja immer jemand sagen, weil vom Zuschauen, was die Schiedsrichter machen, also als Spieler hat man ja oft ein bisschen so ein Gefühl, ist der Schiedsrichter gut, hat er ein gutes Stellenspiel oder ist er schlecht? Also das, oder es steht auf dem Weg, sonst sowas, aber warum das ist, das als gerade wenn man vom Spieler kommt, ich glaube da weiß man es halt einfach nicht. Und deswegen muss ja, deswegen helfen wir uns auch alle gegenseitig und sobald jemand, also ja, oft sieht man ja auch an sich selber gar nicht, was man falsch macht, weil man hat nur seine eigene Sicht. Mhm. Während der andere, gerade wenn der andere ein bisschen erfahrener ist, kann er dann halt hingucken, kann sehen, die Armhaltung sieht aber nicht so gut aus oder da hätte er lieber so und so stehen müssen. Und so analysieren wir uns gegenseitig und helfen uns, glaube ich, auch gegenseitig. Und
die zweite Aktion, die ich auch sehr gut fand, war von Bastian Steingroß. Ja, ist ja jetzt Profi-Schiedsrichter, meines Erachtens.
Nee, ne? Kein Profi-Schiedsrichter, aber er ist Schiedsrichter der DL.
Oder so, genau, also Schiedsrichter DL. Hier hat der HID-Cup stattgefunden am vergangenen Wochenende, U17. Und er hat einen Tag vorher bei den Trainern angerufen und hat erstmal gefragt, Leute, für morgen gibt es irgendwas zu beachten eurerseits? Und dann kam schon hier, wie weit seid ihr schon bewandert mit der neuen Regelauslegung? So, und dann, ja, wissen wir noch nicht und ja, okay. Und dann er sagt, okay, dann halte ich es mal als Progression von Spiel zu Spiel, tasten wir uns daran. Viel mit Erklärungen für Spieler und Trainer. Also fand ich super und nicht so, wie ich es mal erlebt habe vor Jahren, diese Hierarchie. Also hier ist der Schiedsrichter und jetzt ist Schluss. Und ich sehe, ja, aber ich habe doch, egal wie devot du da warst, ja, auch nach dem Spiel, nein, Kabine zu, raus. Ja, ich meine, klar, so wie es reinschaltet, so schaltet es auch wieder raus. Aber da war teilweise bei manchen Leuten gar kein Durchkommen gewesen. Und ich sage, Mann, das hilft doch auch mir, wenn du mir das mal erklärst. Ja? Ich kann es ja auch nicht wissen, das ganze Regelbuch, weil ich bin ja erstmal Trainer. Das ist meine Funktion. Und das fand ich mega. Also bricht irgendwie das Eis zwischen für beide Seiten, um dieses Verständnis zu bekommen. Ja? Wenn man so eine Dialoge führt schon vorher.
Ja, auf jeden Fall. Das wird auch immer mehr von uns gewollt. Also auch von uns so beigebracht, dass wir es so machen sollen. Es ist, also ich kann natürlich, weiß nicht, wie es in deinen Beispielen genau war, aber also manchmal ist aber auch der Moment als Schiedsrichter, wo man dann auch den Leuten es nicht mehr erklären kann, wenn man halt vorher nur Stress mit dem Trainer hat, wegen jedem kleinsten Scheiß, sag ich jetzt mal, dann gibt es auch Momente, wo man sagt, ey, ihr wollt es nicht verstehen, deswegen habe ich jetzt nochmal, wir haben es euch dreimal lieb gesagt, aber irgendwann, jetzt macht das, was wir gesagt haben und dann ist auch Schluss und dann, es gibt Situationen, wo man dann auch zum Trainer so nicht mehr durchkommt und dann muss man auch irgendwie sagen, ja, das, aber natürlich, dass man vorher schon, so wie Basti, also Basti ist ein Top-Typ, Steini und
das ist auch ein ehemaliger
Eisbär. Ehemaliger Spieler und kann sich auch, glaube ich, gut reinversetzen, was würde er von einem Schiedsrichter wollen, wenn ein Schiedsrichter da ist. Er hat lange in der zweiten Liga gespielt und ich setze das jetzt halt gut um und natürlich halt über die DEL, wo er pfeift, dann natürlich auch arbeitet dort mit den besten Schiedsrichtern in Deutschland zusammen und kriegt dort auch den besten Input. Und das merkt man auch total, auch wenn man mit ihm zusammen auf dem Eis ist. Ja, das.
Also, ich glaube, was sich geändert hat bei mir, war klar, als junger Trainer, du denkst, du hast die Welt erfunden, ja, du kannst es allen erklären. Und natürlich gab es Situationen, da kriegst du 2 Minuten wegen Spielverzögerung bei den Schiedsrichter, kriegst du auch mal eine Spieldauer. Und irgendwann musst du ja da mal rauslernen. Und irgendwann habe ich das halt eben erkannt, damals mit der Sensibilisierung mit Gerd Müller. Der hat mit uns Eisbärentrainer quasi ein Briefing gemacht und hat uns in die Rolle hineinversetzt eines Schiedsrichters, um mehr Gefühl zu und Verständnis. Und da war der entscheidende Aspekt, er sagte, er hat zwei Mannschaften, unsere Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, und sagt, pass auf, folgende Situation, Strafzeit Beinstellen, in der gleichen Strafzeit entsteht ein Ellbogencheck, bitte jetzt bewerten, ich gebe dir eine Sekunde, zack. Ich sage, okay, krass. Er hat gesagt, genau, dein Problem ist nämlich, und das ist unser Problem, deine eigenen Spieler, die erkennst du am Helm, am Laufstil, die kannst du sofort einschätzen, weil du siehst sie jeden Tag. Wir kennen gar keinen. Wir sehen 10 Spieler auf dem Eis, 14.000 Leute im Stadion und müssen in einer Bruchteil einer Sekunde müssen wir eine Entscheidung treffen. Egal, wie sie ausläuft. Also wir sind wirklich Richter in dem Moment. Und die Entscheidung muss jetzt kommen und die muss sitzen, ganz glasklar. Und das machst du jetzt mal nach. In der Bewegung. Da ist er mit uns aufs Eis gegangen und wir haben das nachgestellt. Ich war komplett überfordert. Ja, es ging überhaupt nicht. Alleine nur so, dann hat er uns geholfen. Okay, jetzt sind die Strafen klar, ist passiert. Jetzt gehst du bitte zum Kampfgericht. Sag sie an. So, dann hat er ein bisschen lauter gemacht. Also hat dann so quasi Zuschauer imitiert, hat geschrien. Ich sage, okay, ja, ich verstehe nichts. Kannst bitte normal sagen. Und drüben tobt es aber. Ja. Und dann hat er gesagt, so, jetzt hast du mal dafür Verständnis, was Schiedsrichter durchmachen müssen. Mega geile Aktion und für mich war es ein Schritt, als Trainer zu sagen, okay, das bringt überhaupt nichts, der hat eine Entscheidung getroffen, vielleicht kläre ich es in der Drittelpause, aber was ich gelernt habe, ist, in der Zeit, wo diskutiert wird, auch wenn andere Trainer das machen, nutze ich lieber die Zeit und konzentriere mich auf mich und auf meine Jungs.
Auf jeden Fall. Also kann man den Zuschauern sagen, der Hardy ist mittlerweile ein sehr, sehr angenehmer Trainer geworden. Also das war eher vor meiner Zeit, wo also noch ja, zu meiner Ausbildung wurde gesagt, ja, wenn ein Hardy an der Bande steht, dann bla 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 bla. Also Hardy wurde auch gerne mal als negatives Beispiel tatsächlich genommen als Trainer, aber immer noch mit dem Zusatz, aber das hat sich ja schon gebessert. So, und mittlerweile, also gerade junge, ja, oft gerade junge Trainer, aber auch teilweise alte Trainer sind dort ja, unverbesserlich, dass sie. Ja, also man hat halt immer natürlich die auch als Berliner die blaue, weiß, rote Brille auf oder als Krefelder halt die gelbe. Man sieht immer nur das, was einem angetan wurde. Mhm. Und man sieht selten das, was deine Leute den anderen antun. Mhm. Und, oh, man, ja, ist schon. Ja. Man sieht ja auch als Trainer, sieht man auf der Bank, wie Spieler irgendwie, ja, wie sich Handgelenk halten, weil sie mal wieder einen Schlag auf das Handgelenk bekommen haben und wie sie rummurren und wie der Eisbeutel gebracht werden muss. Aber dass es bei der anderen Seite genauso aussieht, das sehen die dann wiederum nicht, natürlich nicht. Und als Schiedsrichter muss man dort halt versuchen, beide Seiten auszuwiegen. Und ja, gerade bei Stockschlägen, was man halt sieht, mittlerweile sollen wir so viel wie möglich rausnehmen. Das wäre auch früher noch ein bisschen anders. Und aber man kann dann auch wiederum nicht alles rausnehmen, weil man sonst ja das Spiel kaputt pfeift, sondern man muss dann halt so ein gewisses Gefühl dafür entwickeln. Und dieses Gefühl ist bei einem Schiedsrichter, sieht das ja, Gefühl dafür anders aus als bei einem Trainer, weil der Trainer möchte natürlich all das, was gegen seine Jungs dort oder seine Mädels passiert, will man dort rausgenommen sehen natürlich. Und das geht halt einfach nicht als Schiedsrichter. Genauso muss man Sachen bestrafen, wo man als Trainer sagt, ach guck mal, das meint er doch gar nicht so. Und dass da Reibereien entstehen, ist natürlich klar. Und gerade sowas kann man auch oft als Schiedsrichter tatsächlich verstehen. Das Einzige, was halt dann oft problematisch ist, ist, wenn man einfach merkt, dass die Trainer oder auch die Spieler keine Ahnung haben. Und da gibt es wirklich riesige Unterschiede nach den Ligen. Das heißt, je höher man kommt, desto mehr wissen die Leute entweder die Regeln. Also es gibt in der ersten Liga gibt es wirklich Spieler, die ganz genau die Regeln wissen. Oder sie wissen, dass sie die Regeln nicht wissen und dann lassen sie einen aber auch in Ruhe.
Na, und die Disziplin ist auch anders.
Ja, die Disziplin ist sowieso anders. Aber ja. Je weiter man runterkommt, desto weniger wissen die Leute die Regeln. Aber desto mehr denken sie wissen die Regeln.
Ja.
Und also,
weil zum Beispiel, weil du sagst das gerade, als ich damals mein erstes Landesligaspiel live gesehen habe, dachte ich so, wenn ich als Schiedsrichter wäre, gut, ist ein schöner Abend.
Wird eine lustige, absolut nicht.
Das wird eine lustige Veranstaltung, weil irgendwie, so als ob ich mich jetzt zum Bowling treffe, das ist ja auch ein lustiger Abend. Da, so, und dann sehe ich, also erstmal, bierernst, alle war, so die Spieler auf dem Feld. Und eigentlich denkst du, okay, Schiedsrichter treffen vielleicht auch ehemalige Spielerkollegen, kannst mal ein bisschen lustig quatschen. Ey, das ging ab, ja. Also wirklich, klar, manchmal sind die Spieler auch ein bisschen unbeholfen und die können dann auch nicht besser. Aber vom Beschimpfen, Beleidigen, das ganze Programm, ich dachte, was geht denn hier ab, ja? Es ist doch nur eure Freizeit. Du gehst ja auch so nicht ins Fitnessstudio und schreist die Langhantel so an. Das ist also völlig extrem, ja?
Das stimmt. Also, ja, ich hatte aber auch viele lustige Spiele tatsächlich in der Landesliga, als ich noch viel Landesliga gepfiffen habe.
Aber so soll es doch sein, oder, Landesliga?
Und dass dann irgendwelche, also so soll es sein, dass dann von hinten jemand fragt, wie mein Waschpulver heißt, weil,
ja, richtig,
weil ich stehe und sowas.
Genau.
Also sowas ist dann immer lustig, und da hatte ich auch genug Spiele. Also ja. gerade die Spiele, die 12-0 ausgehen, sind meistens sehr witzig,
ja.
Weil dann weiß die eine Mannschaft, die haben sowieso keine Chance, die andere weiß, okay, wir machen jetzt sowieso nur, versuchen wir die schönen Tore zu schießen, und die sind meistens dann, ja, meistens entspannter, aber es gibt halt auch das andere.
Hey, ich will mal drei Beispiele nennen, ohne den Schiedsrichter zu nennen, no hate, aber ich glaube, das war auch in der Ausbildung, damals Spielsituation, ich hatte Überzahl, also wir müssen das aufnehmen, weil der Schiedsrichter wird es hören.
Okay.
Ich hatte Überzahl, ziehe in der Überzahl, also klar, der Torhüter kommt raus, und in der Überzahl passiert meiner Mannschaft, die Überzahl hat, während noch der Torhüter gezogen war, Spiel war noch nicht unterbrochen, Icing. So. Wo ist erstmal erste Frage, wo ist das Bulli? Okay. Wurde das thematisiert in der Schiedsrichterausbildung?
Es gibt sogar deswegen eine eigene Regelfrage. gibt es diese Regelfrage.
Ja, okay.
Und,
aber es ist immer das erste Mal irgendwann, ne?
Es so. Ist, ja, mit dem, also ja, natürlich, also man darf den Torwart wieder rein einwechseln, natürlich.
Aber wir müssen es den Hörern erklären, okay? Da war folgende Situation. U15-Spiel war es, ja, wie gesagt, Überzahl, der Torhüter kommt raus, ein weiterer Feldspieler geht rein, alles klar. Meine Mannschaft im Puckbesitz, ist ja klar, und wollte einen Aufbaupass spielen, und das resultierte zum Icing. Dann war die erste Frage, wo ist das Bulli jetzt?
Aber das war kein Tor rausgenommen, ein Torwart, weil jetzt Überzahl gezeigt war, sondern es war ein ganz normales Empty-Net, weil du wolltest es probieren.
Nein. So. Also ich hatte wirklich Überzahl in dem Moment.
Genau.
Also
ja.
Ich hatte, ja. Es war 5 gegen 5, Strafzeit des Schiedsrichters wurde angezeigt. So war die Situation.
Ach, echt?
Ja, für den Gegner. Mein Torhüter kommt raus, ein sechster Feldspieler geht raus. 6 gegen 5, alles klar.
Okay.
Und jetzt passierte, meine Mannschaft steht im eigenen Drittel, spielt einen langen Stretchpass, Icing resultiert. Erste Frage, wo ist das Bulli?
Achso, dann ist natürlich das Bulli bei den Gegnern, bei denjenigen, die Strafe
haben. Ja, so, dann sagt er Icing. Ne, sag ich, okay, erstmal Bulli bei dir. Bei Icing darfst du ja nicht wechseln.
Aber beim Icing darf man sowohl den Torwart wieder einwechseln, wenn er für den Empty Net halt quasi rausgenommen wird, und man darf halt auch beim, ja, wenn sich die Spielanzahl auf dem Eis ändert, darf man auch wechseln. Das heißt, wenn man ein Icing macht und eine Strafe angezeigt war, dann überschreibt quasi die Strafe des Icing.
Ja. Und die Situation war so, dass der andere Trainer kam. Wir standen zwischen den Bänken und war ein ganz normales Gespräch auf Augenhöhe oder nicht angeschrien. Dann kam der Schiedsrichter. Ja, was ist denn das Problem? Ja, erstmal Frage Icing. Wo findet Bulli statt? Ach ja. Zweitens, der Torhüter ist ja raus. Für einen Feldspieler darf er jetzt wechseln. So, und dann ging das hin und her. Währenddessen hat der Sani, ja, okay, ich guck mal schnell ins Regelwerk nach. Ja, du, das ist ja nicht auf 3 Seiten niedergeschrieben. Das musst du erstmal finden. So, und dann hieß es ja, du, pass auf, ist mir alles egal. Mach Bulli tief, ich lasse den Torhüter draußen. Wie jetzt? Ja, echt? Ich denke, ja, das muss ja jetzt auch weitergehen. Also, dann ist halt jemand in einer besonderen Situation. Und ich meine nur, du gewinnst das Bulli und der erste Spieler sucht, wenn wir das Bulli gewonnen haben, den kürzesten Weg bitte zur Bank, und dann machen wir fließenden Wechsel mit dem Torhüter. Hat ja auch alles wunderbar funktioniert. So.
Das Problem war halt, dass in dem Moment war, damals war noch Uwe Krupp, glaube ich, Trainer bei S-Bahn.
Ja, ja.
Genau, und der hat sich das Spiel angeguckt,
ja.
Was ist denn da los? Und hat am selben Tag, glaube ich, noch Gerd Müller, weil der in der Mercedes-Benz Arena war, angesprochen deswegen und halt, wie sieht denn das aus? Und dann, da über den Weg ist das ganze Ding tatsächlich zum DEB gekommen.
Okay, krass.
Und ja. Seitdem gibt es quasi eine Regelfrage, wo es genau darum geht.
Zweite Situation, die ich hatte, war in Chemnitz. Kennst ja noch die Spiele, wenn du so 5 Punkte bekommst pro Spiel bei einem Turnier. Und damit du dich, ja, war damals in einer BAIS-Trophy so gewesen,
okay.
Ja, dass jede Halbzeit zählt für sich und dann kann man Zusatzpunkte kriegen. So.
Okay.
Und beide Mannschaften hatten quasi eine Pattsituation und das heißt, es stand 3-3.
Ja.
Und beide Mannschaften waren nicht. Es musste ein Sieger hervor, um ins Finale quasi ins Finale einzuziehen.
Ja.
Und die Chemnitzer Mannschaft zieht zuerst den Torwart. Und ich dachte mir so, ja, okay, Vorteil. Es war 5 gegen 5. Und wir waren aber in Scheinbesitz. Und ich habe in dem Moment genauso den Torwart gezogen. Ja. Und auf einmal war es 6-6. Also auch eine total kuriose Situation. Mir ist nur in dem Moment eingefallen, dass mir sagte, ja, bin ich denn blöd? Ich bin im Puckbesitz, ganz klar im Vorteil. Wieso ziehe ich denn jetzt einen Torhüter? Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt ein Tor schieße, ist ja eigentlich viel höher. Interessant waren nur die Schiedsrichter, 6 Mann auf dem Eis. So, und waren kurz davor, beide. Weil es total, weil 12 Spieler fällt schon auf dem Eis, ne? Und so, nee, lass mal unten. Wir haben beide einen Torhüter gezogen. Am Ende hat keiner ein Tor gemacht. So, ne? Also es war halt eben auch für die so total ungewohnt, dass beide gleichzeitig bei gleichem Spielstand ein Tor wieder ziehen.
Das sind auch so Sachen, die selten passieren.
Genau, richtig. Aber dafür ist ja immer irgendwas erst so.
Kuriosum, ja.
Und dann dein Fake-Tor des Jahres, das Phantom-Tor.
Dein Phantom-Tor. Ja, ja, das wurde glaube ich, breit genug, wurde darüber schon geredet.
Ja. Hast du das verarbeitet?
Hä? Nee, das haben wir alle verarbeitet. Also,
ja.
Das habe ich verarbeitet, da wurde genug drüber gesprochen, also da wurde genug drüber diskutiert. Wir haben ganz gute Lösungen gefunden, haben das ja angesprochen.
Ja,
ich höre schon. Und haben das geklärt und ich glaube, dass unsere Ehrlichkeit, dass wir einfach in Situationen, wie wir es gesehen haben, beschrieben haben, das wurde auch ganz gut aufgenommen von allen. Es war halt einfach eine Situation, keiner auf dem Eis hat es gesehen. Also
ja, ist menschlich.
Also ich meine,
passiert, ja.
In Krimmitschau geht man auch mit der Gastmannschaft, also man teilt sich einen Gang. Das heißt, wir sind mit denen zusammen runtergegangen. Wir sind, bevor alle in die Kabine sind wir mit denen den Spielergang, also den Gang da entlang gelaufen. Da kam nichts, da kam gar nichts, weil es keiner gesehen hat.
Mhm.
Außer derjenige, der es geschossen hat wahrscheinlich. Aber ja, man macht ja auch keine psychologische Analyse seines Jubels. Dass dann auch die Scheibe dann in der Ecke lag. Also außer in Kinderspielen passiert es eigentlich nicht mehr, dass man als Linesman nach dem Tor die Scheibe aus dem Tor holt. Weil meistens irgendjemand kloppt die frustriert weg oder der Torwart, wenn er lieb zu einem ist, holt die raus oder sonst sowas.
Mhm.
Das ist jetzt auch nicht kein Grund für mich, dort irgendwie drüber nachzudenken. Es hat einfach niemand gesehen. Es war, ja, war eine krasse Situation und ja.
Okay. Na gut, wenn es alle ordentlich verarbeitet haben und dann ist ja, womit jede Partei leben kann.
Ja.
Nächste Frage ist, U17, 3-Mann oder weiterhin 2-Mann-System?
Boah, es wird ja immer schneller. Also ich muss sagen, beim letzten Turnier, jetzt am Freitag, war ich schon ganz froh darüber, dass wir 3-Mann-System hatten.
Ist das dann Spanien am falschen Ende?
Boah, das kann ich nicht so wirklich. Ich weiß nicht, wie viel teurer das dann wäre und so, aber meiner Meinung nach sollte man U17, also seitdem es U17 ist und nicht mehr U16, seitdem sollte man das eigentlich im 3-Mann-System pfeifen. Weil es ist einfach einfacher. Und man hat einfach im 2-Mann-System hat man so viele Aufgaben und U17 ist so schnell.
Dieses Wort einfacher könnte ja wieder Leute dazu animieren, nee, wir wollen es ja, dass die auch ein bisschen arbeiten. Mir geht es eher darum, es ist ja, die Schiedsrichter sind ja auch zum Schutz und zum Wohle der Spieler da, weil sie einfach das Spiel besser kontrollieren können. Klar, ein Schiedsrichter sollte niemals das Spiel entscheiden, aber wenn ein Spiel an Emotionen zunimmt, dann resultiert es auch meistens Fouls, Strafzeiten und etc. Bei 2 Mann mit diesem Tempo, denke ich, ist es doch auch...
Es ist super schwer, gerade wenn es... Also, da muss man sich halt dann auch irgendwann entscheiden, wenn es so ein richtig hartes Spiel wird, dass man dann auch dann die Linesman-Arbeit quasi ein bisschen zur Seite legt. Und das soll ja auch nicht Sinn des Spiels sein, dass dann ein Abseits oder ein Icing nicht mehr so genau gepfiffen werden kann, wie es sollte.
Ja.
Und also bei langsamen Spielen ist das alles jetzt kein Problem.
Hm.
Beziehungsweise da wäre es sogar Overkill, wenn man da 3 Leute hinstellt.
Hm.
Und wir hatten auch mal damals, wo es noch U16 war, war auch so ein Vorbereitungsturnier hier, wo es im 3-Mann-System war, wo wir danach alle waren so, ja, war jetzt nicht unbedingt Werbung dafür, das im 3-Mann-System laufen zu lassen, weil man hatte dann relativ wenig zu tun. Aber jetzt mit U17 und also gerade als Tschechien gegen Riga war,
ja, ging ab,
ne? Da war kein von uns mehr kalt. Mhm. Das ist also auch bei Eisbären gegen Düsseldorf nicht, aber Tschechien Riga war nochmal ein ganzes Stück schneller. Und also gerade die Top-Spiele. Also vielleicht sagt man bei Top-Spielen gerade Dreimann-System oder, aber ist ja auch schwierig. Das kann man
das kannst du ja nicht differenzieren. Mir geht es einfach darum, dass man auch da den nächsten Schritt nimmt nach der Restrukturierung. Reden wir jetzt auch schon wieder von 4 Jahren, dass die Anpassung, finde ich, sollte da dahingehen, immer aus der Perspektive Spieler, Schiedsrichter, beide Parteien sind immer fürs Wohlbefinden auch da. Ne? Ja. So, und die Gesundheit steht nun mal an erster Stelle und da sollte nicht, weiß ich nicht, an 150, 200 Euro kann das wahrscheinlich, ist viel Geld, aber daran an der Gesundheit sollte nicht gespart werden.
Ja.
So. Nächste Frage ist vielleicht für viele Zuschauer sehr interessant. Erklär uns doch mal in kurzen Sätzen die neuen Regeln, bevor die Saison so richtig losgeht.
In kurzen Sätzen würde es nicht klappen.
Okay, dann stelle ich die Frage und du kannst die Erklärung machen.
Es ist extrem, du könntest gerne machen.
Okay, also erste Frage ist, die beiden Striche hinter dem Tor sind dafür da.
Also der Torwart, der wird extrem geschwächt. In allen Richtungen, außer dass er jetzt mit dem gebrochenen Schläger weiterspielen darf, wird er extrem geschwächt. Er darf hinter der Grundlinie, außerhalb von dieser Goalkeepers Designated Area, hinter dem Trapez, darf er die Scheibe nicht mehr spielen. Das heißt, er darf sie dort nicht mehr berühren, außer er ist noch mit dem Schlittschuh in seinem Torraum drin.
Okay, aber du sagst, der Torhüter wird geschwächt, Gegenpol, ja, also nicht, dass ja ohne sein Gegenteil war, das Spiel wird interessanter.
Richtig, das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache, dass das Spiel schneller wird. Und das sieht man in den gesamten Änderungen, zieht es sich das durch, also gerade was die Torwerte betreffen, dass das Spiel schneller werden soll. Der Torwart darf nämlich auch weiter außerhalb seines eigenen Torraums, außer er macht einen Save, einen klassischen Save, darf er die Scheibe nicht mehr abdecken, auch unter Druck nicht.
Okay, das heißt, mindestens ein Körperteil oder ein Sportartikel, nehmen wir mal seinen Schlittschuh, muss im Torraum bleiben?
Die Scheibe muss im Torraum sein. Außer er geht zum Beispiel, also klassische Situation, ein steiler Pass wird gespielt, der Spieler vorne an der blauen Linie, der Cherrypicker, kann ihn nicht richtig annehmen, die Scheibe geht vor, Torwart rennt raus und wirft sich auf den Puck rauf.
Ist zwei Minuten, darf
er nicht mehr.
Okay.
Er muss sie weiterspielen.
Gut, kriegt er aber jetzt, Beispiel.
Aber kriegt dann Schuss und er ist einfach nur weiter draußen, weil er den Winkel verhindert hat und er kriegt einfach nur einen Schuss, macht einen Save und ist immer noch außerhalb des Torraums, es geht das. Das ist weiter okay.
Warte, genau. Aber jetzt ist ja, also der F kommt rein, schießt aufs Tor, Rebound ist da und er ist außerhalb des Torraums. Darf er seinen Rebound, wenn er vor ihm liegt oder auch einen Meter weg, darf er den festmachen mit einem Körperteil, mit der Fanghand oder mit seinem Bauch, wie auch immer. Darf er sich rauflegen? Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Nee. Er darf es nur mit dem Schläger spielen, die Scheibe.
Richtig, dann muss er es weghauen. Das ist eine gute Frage. Ob das dann noch Teil des Saves quasi ist, aber so wie ich das Regelbuch gelesen habe, sollte das dann nicht mehr sein dürfen. Das heißt, er muss sie entweder direkt festhalten.
Ja, also direkt wie immer.
Genau.
Oder er
muss halt weiter wegspielen.
Muss sie dann mit dem Schläger spielen. Das heißt, die technische Komponente Torwart, Stocktechnik, wird extrem provoziert. So. Nächste Frage ist, Abseits. Früher war es.
Also Abseits ist jetzt quasi 3D.
Hm.
Das heißt, was vorher nicht ging, dass man quasi in der Waage drüber fuhr, dass im Endeffekt nur das zählt, was auf dem Eis ist.
Also ein Körperteil musste immer die blaue Linie berühren, sowas, ne?
Ja, genau. Also es war so
die Schlittschuhe zum Beispiel.
Genau, die Schlittschuhe sind immer noch der entscheidende Faktor beim Abseits. Aber davor war es so, dass der Schlittschuh nur dann gezählt hat, wenn du auf dem Eis warst.
Mhm.
Das hatte auch zur Folge, dass theoretisch durftest du wie ein Handballspieler reinspringen und bist erst dann im Abseits, wenn du auf dem Eis bist. Was mit Schlittschuhen relativ schwierig geht, aber es ging. Das geht jetzt auch alles nicht mehr, sondern es zählt der Schlittschuh dreidimensional. Das heißt, man darf in einer Waage darf man rüberfahren und den in der Luft quasi so weit wie möglich nach hinten halten und es ist, du hebst immer noch weiter das Abseits auf.
Dadurch ist das Spiel noch schneller.
Was aber nicht ist, ist, wenn man ein angezeigtes Abseits aufhebt. Also wenn man quasi schon im Drittel drin ist.
Dann müssen trotzdem alle raus.
Dann zählt aber trotzdem weiterhin die Berührung auf der blauen Linie.
Okay, also alle müssen.
Du kannst also nicht durch einen Kung-Fu-Tritt in Kopfhöhe quasi das Abseits dann wieder aufheben, sondern es geht nur beim Weg ins Drittel rein.
Okay, also quasi im Angriffsmodus. Weil ich glaube, man will damit auch verhindern, dass so viel wie möglich das Spiel in der neutralen Zone stattfindet, sondern mehr in den Endzonen, und das resultiert wieder mehr Tore und ist interessanter für die Zuschauer.
Richtig. Ja. Also es gibt, also das Regelbuch ist wirklich in einem, es ist extrem geändert worden. Und so wirklich die vollständige Version weiß jetzt nicht, wann die so richtig kommt, weil der IIHF hat selber auch gemerkt, dass sie noch ein, zwei Fehlerchen drin haben tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen ist das Regelbuch jetzt eigentlich fertig. Wir warten noch auf die deutsche Version. Momentan ist es nur Englisch verfügbar. Es ist alles ein bisschen schwierig, aber da ist der IIHF und nicht wir Deutschen schuld tatsächlich.
Wie kann ich mir einen Jakob Sauerzapfe vorstellen, wenn er dieses Regelbuch neu lernt? Wie läuft sowas ab?
Also ich nehme das als Datei auf, mache mir daneben einen Blog, und dann gehe ich das gesamte Regelbuch komplett durch und schreibe mir auf Regelnummer und was ist neu. Also ich schreibe mir das komplett auf, und dann nehme ich das und mache daraus dann eine geordnete Skript. Also bei Jura haben wir den, das ist quasi die kleinste Form unterm Lehrbuch und so, also da, wo am meisten Informationen stichpunktartig quasi aufgeschrieben sind, meistens immer Skripte.
Das haben wir nicht vergessen zu erwähnen. Was studierst du?
Ich studiere Jura.
Okay.
Und quasi so, wie ich mir dort die Gesetzesmaterie zu Genüge führe, mache ich das auch mit einem Regelbuch. Also ich kann sehen, hier habe ich ein Skript geschrieben, das geht jetzt irgendwie 15 Seiten oder so, nee, 12 Seiten, ich weiß nicht ganz genau, wo ich mir jegliche Änderungen aufgeschrieben habe, die ich gefunden habe, die hier mit neuen Strafen, also was ist so ein paar Stichworte, was ist neu? Man kann, es gibt jetzt 5 Minuten ohne Spieldauer.
Für das Folgespiel gesperrt ist, ist es nicht?
Das ist bei einer Matchstrafe auf jeden Fall. Nee, ja. Es gibt eine 5 Minuten ohne Spieldauer, das heißt eine große Strafe, ohne dass du direkt fürs Spiel gesperrt wirst.
Achso, das heißt, der Spieler setzt die 5 Minuten ab und kann weiterspielen. Und
wenn er eine zweite Mal 5 Minuten macht, dann ist er gesperrt, genau wie in der 10er davor.
Aha.
Aber es nicht jedes Vergehen hat quasi automatisch eine Spieldauer. Aber es gibt wiederum Vergehen, die automatisch eine Spieldauer, ein Check von hinten zum Beispiel, da gibt es nur noch gibt's keine 2+10 mehr, sondern immer eine 5. Spieldauer und sowas.
Weil du gerade sagst, Checks von hinten, also ich hatte eine Situation hier beim HID Cup gesehen, der Check war schon hart von dem Spieler, aber es ist immer wieder das Gleiche. Für einen Check von hinten beobachte ich ganz oft, es gehören immer 2 dazu.
Ja, das wird auch im neuen Regelbuch sehr stark beschrieben, der Check von hinten, dass auch wenn sich reingedreht wird und sowas, dass dann immer, dass es dann kein Check von hinten ist, sondern dann eher was anderes.
Also weil manchmal kann der Spieler, der quasi gar nicht die Rückennummer sehen will vom Gegner, weil er sich so hinstellt, Abwehrseite halten und sagt, du, ich will nicht die ganze Rückennummer sehen, weil mir das so beigebracht wurde im Training. Und in dem Moment macht der Spieler mit Scheibe eine unorthodoxe Bewegung.
Ja, dann ist es kein Check.
So, und du sagst, okay, wo soll ich hin? Ich kann mir auch nicht in Luft auflösen. Natürlich kommt zu einem Kontakt, der steht auf einmal anstatt ganz dicht an der Wand einen halben Meter weg. Jetzt gehe ich den Schritt quasi auch dahin, weil ich will ihn ja irgendwann mal festmachen an der Bande. So, ich kann da nicht nur Spiegellauf machen. Und bums, knallt er mit dem Kopf gegen die Bande und du stehst da und sagst, okay, was soll ich tun? Ich konnte es nicht machen.
Ja, na, da ist dann halt, also das wird im neuen Regel, also es wurde auch schon vorher, aber es wird sehr, sehr deutlich auch beschrieben. Also, dass wenn der dich reindreht, dass es dann nicht ist und so weiter und so fort. Also da ist ein sehr langer Absatz, was genau dieses Thema betrifft. Und da kommst du natürlich aufs Fingerspitzengefühl, des Schiedsrichters
an. Und auf deine Erfahrung.
Und auf die Erfahrung, dass du siehst, hey, da dreht sich rein, okay, ist nur ein Boarding.
Ja,
So, das ist, und sonst sowas. Der HID Cup, der wurde tatsächlich noch mit alten Regeln gepfiffen.
Ja.
Deswegen gab es auch bei dem einen Check von hinten, gab es einen 2+10, so wie es davor war, nach neuen Regeln. Also dadurch, dass natürlich auch der Strafrahmen höher wird, wird wahrscheinlich auch ein ausgesprochenes Check von hinten wird seltener werden.
Okay.
Weil man, sobald ein Strafrahmen natürlich höher ist, hat man ein bisschen mehr Respekt davor, das anzuwenden. Deswegen glaube ich schon, dass es sich immer mehr dazu kommt, dass die dass Schiedsrichter auch sensibler dahingehend werden. Aber also übrigens, für alle, die im Jugendbereich spielen, gilt das mit, dass eine große Strafe automatisch eine Spieldauer ist, weiter. Mhm. Im Jugend- und im Frauenbereich geht das weiter.
Dann ist mir aufgefallen, bei Kennels Spiel, da war er der Hauptmann, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen darüber, da fand ich es interessant, hat er konsequent durchgezogen, alles, was in Richtung Hüfthöhe ging, des Schlägers, also Gegnerscheibe, ich glaube, du hinterherläufst oder sonst was, und sobald der Schläger in der Hüfthöhe war vom Gegner, 2 Minuten Slashing, obwohl er gar nicht geschlagen hat, keine Außenbewegung, ich sagte, okay, es ist jetzt auch die neue Regel, so ist es hart sensibilisiert, dass man das auch nicht machen. Also selbst wenn du die Hände cutten wolltest und du wolltest nur Schläger über Schläger kreuzen, weißt du, so quasi cutten, sofort, ey krass, ist ja auch gleich wieder 2 Minuten.
Nein, ich habe das Spiel nicht gesehen,
aber... Ich wollte nur fragen, ob das auch neu ist, dass so...
Na, dass wir gerade sowas wie Stockschlag härter rausnehmen sollen, das ist schon seit bestimmt 4 Jahren so, weil es halt total viele Verletzungen deswegen gibt. Und halt immer mehr, also das hat total viel wird auf die Hände, das sollen wir halt, also es wird gerade mal, anfangs der Saison wird es halt immer mehr rausgenommen, dass die Spieler darauf sensibilisiert werden.
Ja, für den Laufe der Saison.
Und für den Laufe der Saison, also einem Landesligaspieler wird es wahrscheinlich nicht mehr beibringen. Ja. Da geht es dann halt eher darum, dass
er sich selber schützt.
Dass die Leute selber geschützt werden. Ja. Aber gerade in den Profiligen ist es seitdem auch viel, viel weniger geworden, dass man so richtig Slashing macht. Aber wie es jetzt bei ihm genau angewandt wurde, also...
Vielleicht war es auch nur, weil es in dem Moment mir so aufgefallen ist. Ja, weil wir saßen oben als Trainerteam und ich dachte so, Mann, ist er konsequent hier. Also der hat es auf beiden Seiten gemacht, war vollkommen okay.
Das ist immer das Wichtige, dass man es auf beiden Seiten 50
kriegt. Du gehst natürlich so in die Rolle des Trainers rein und sagst, okay, wenn das jetzt auch dazu kommt, wie passt du das in dein Training an? Und du musst ja den Spielern das beibringen. So, du kannst ja nicht erst im Spiel damit anfangen.
Also wir haben, wir haben einmal im Monat, also gerade ich bin größtenteils in der zweiten Liga unterwegs, also die letzten 2 Jahre zumindest gewesen, wir haben jeden Monat haben wir ein Meeting online gehabt und da werden auch immer wieder neue Situationen und so weiter und so fort und wie sollen wir auslegen, wie sollen wir rangehen und auch so Sachen wie wenn ein Schlag zwischen den Handschuhen quasi drauf ist, dass sowas dann auch als Stockschlag rausgenommen werden soll und sowas, das ist schon, aber wenn man nur so ein bisschen leicht reinmacht, dann nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie die spezielle Situation war.
Nee, ist ja okay, ist jetzt auch schwer, da Kenne zu beurteilen oder so, aber es war für mich halt in Bühler nur interessant gewesen. Ja, sind wir eigentlich schon fast beim Ende. Letzte Frage ist, Jakob, was müssen wir im deutschen Eishockey tun, um Schiedsrichter zu rekrutieren?
Boah, also erstmal glaube ich, dass Schiedsrichtern uncooler in Wahrnehmung ist der ganzen Spieler, als es eigentlich ist. Also das macht brutal Spaß. Es ist ein unglaublich guter Job, wenn man nebenbei studieren möchte. Also ich kann es wirklich jedem, der seine Jugend mit Eishockey verbracht hat und sich überlegt, nee, das mit dem Spielen, das ist nichts für mich.
Aber warte, du studierst Jura, du bist ein Rich Kid, weil nur reiche Kinder können sich das leisten, Jura zu studieren. Also von daher, nein, Quatsch.
Nee, aber jeder, der nebenbei studieren möchte und halt keinen Bock hat, sich irgendwie als Kellner jobben zu gehen, ist das ein brutaler Job. Also man verdient auch nicht schlecht. Es hat teilweise ein bisschen blöde Arbeitszeiten, weil es oft am Wochenende ist, nämlich da, wo man ein bisschen feiern möchte. Aber im Vergleich zu den Arbeitszeiten, die man jetzt woanders hat, wo man irgendwie Regale einräumen muss, also es ist ein super Job. Man bleibt fit, man bleibt bei seinem Sport, man ist ja Chef auf dem Eis. Also wo kann man als einen Studentenjob haben, wo die Leute nach deiner Pfeife tanzen? So
ja, im Endeffekt. Richtig, ja.
Also das ist ein Ich glaube, da kann sich was verändert werden,
Und wo können sich denn Leute, die daran Interesse haben, sich da quasi ranwenden?
Also zum Beispiel
Landesverband oder
das direkt beim DEB? Über den Landesverband. Also zum Beispiel in Berlin, hier bei Eishockey-Schiedsrichter esr-berlin.de ist die Webseite von uns Schiedsrichtern. Und da haben wir Kontaktformular und so weiter und so fort. Also Kenneth, mit dem ich auch angefangen habe, mit dem Schiedsrichtern, wie gesagt, zusammen zum DEB dann. Der macht jetzt gerade Neulingslehrgang, also der Nachwuchs ist schon wieder in den Startlöchern.
Super.
Also für dieses Jahr ist es jetzt auch vorbei mit also für die Saison, mit sich neu anmelden, aber dann ab nächster Saison natürlich gerne wieder. Mhm. Und
wie teuer ist so ein Schiedsrichterkurs?
Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob man dafür überhaupt was bezahlt.
Und wie lange?
Das kann ich sagen. Zu meiner Zeit war das dann noch bei Matthias Möhring.
Ja.
Und da war das bestimmt über 4-5 Wochen Theorie.
Mhm.
Und dass alles reingeprügelt wird.
Aber
mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen genau.
Ja, ja.
Mittlerweile ist es auch ein bisschen weniger, glaube ich. Also ein bisschen alles moderner und schneller und zackiger. Aber also man bricht Regeln gemacht, haben unterschiedlich verstanden.
Ach so, okay.
Also es war ein bisschen, aber alles gut. Dann ein sogenannter GPS-Test auf dem Eis. Da läuft man quasi den Laufweg auf dem Eis mal lang, das dann quasi vorwärts, rückwärts, seitwärts laufen, geradeaus laufen. Man läuft halt quasi so immer ums Eis rum und guckt immer in die Mitte und hat da verschiedene Hindernisse.
Mhm.
Und dann Klimmzüge, Kniebeuge, aber auch nicht auf Maximalkraft, sondern 2/3 des Körpergewichts und dann so. Springseilspringen als Koordinativ, Schnellkraft, sowas. Ja, das war es eigentlich.
Und
also im Endeffekt, also das Ding ist ja, also wir müssen alle fit, als Eishockey-Schiedsrichter muss man echt fit sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber natürlich ist es kein Vergleich mit der Fitness, die wir jetzt als Profispieler benötigt.
Ja, wobei, wenn ich sehe, die Profi-Schiedsrichter, wie heißt der aus Ingolstadt, Patacek?
Ja, der hier...
ja, du weißt, was ich meine.
Ja.
Ja, und dann, also der absolute Guru. Und wenn ich Steini sehe, boah, die sind schon extrem
durchtrainiert. Ja.
Die sind der Wahnsinn. Also,
durchtrainiert sind eigentlich alle dort. Also da sieht man keinen mit einem Bierbauch.
Ja,
oder
ja,
so.
Ja, aber weil du jetzt meintest, ich meine, das Schiedsrichterwesen an und für sich, auch in Berlin beobachte ich, die werden immer schlanker, immer durchtrainierter, weil du meintest, ja, die sind jetzt alles keine Profispieler mehr. Aber ich glaube, wenn du als Profischiedsrichter in dem Segment dich bewegst...
Nee, klar, aber man braucht wiederum was anderes. Also man wird halt nicht mit Absicht umgefahren. So, deswegen
ach so, meinst du's? Okay.
Es ist halt, du musst keine Checks annehmen, du musst was nicht, du brauchst die Grundstabilität, du musst stark genug sein, um 2 Leute auseinanderzubringen. Man muss flitschläuferig, muss man top sein, gerade in den Profiligen.
Ja, und du musst ein guter Mediator und Kommunikator
sein. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, man muss reden können, man muss labern können, man muss...
Und das kannst du ja.
Das merkt man, glaube ich, hier.
Ja. Und muss Englisch können, ne? Denke ich mal.
Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn man ab 2. Liga pfeifen möchte.
Hm.
Man muss Spielverständnis haben. Also wenn man hier bis mindestens zur U17 mitgemacht hat, dann hat man sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen. Wenn man bis zur U20 das mitgemacht hat, noch besser. Weil man hat ein Spielverständnis, man weiß, okay, die kommen so auf mich zu, das Wahrscheinlichste wird jetzt das und das sein. Weil so und so, also wenn man dafür schon ein Verständnis hat und dann hat man schon sehr gute Grundvoraussetzungen und dann wird man besser, indem man halt immer mehr macht und immer mehr macht. Und sich selbst zuschaut. Also tatsächlich ist es so, dass ich mir jedes meiner Spiele angucke.
Okay, sehr schön.
Und mich auf mich selbst achte und versuche, mich selbst zu analysieren.
Okay. Du hast gesagt, du machst im Jahr 2 bis 3 Schiedsrichterlehrgänge, so in etwa, in der Preseason?
Na, ein Lehrgang
in der Offseason, ja.
Ein Lehrgang beim DB und währenddessen sind immer noch Meetings und so, wo dann man auf den neuesten Stand gebracht wird.
Okay, wie viele Frauen sind dabei?
Oh, also wir haben mit Lisa Linnick, haben wir eine sehr prominente, die auch als Linesperson Olympiafinale gepfiffen hat.
Bei den Senioren?
Bei den Seniorinnen halt.
Ja, weil weil die Frage geht dahin.
Und
bei den Seniorinnen, so.
Ja.
Aber was denkst du, wann werden wir erleben, dass eine Frau bei den Senioren pfeift?
Wir hatten mit Nicole Hertig haben wir eine Schiedsrichterin, die DL gepfiffen hat.
Als Linesman?
Als Hauptschiedsrichterin.
Als Hauptschiedsrichterin, geil. Ja, also eine haben wir schon.
Die ist mittlerweile halt jetzt eher im Back. Also die macht die Einteilung mit und hilft dort Herr Lars Brüggemann in der DEL.
Mhm.
Genau, also da haben wir schon die Beispiele. Also es wäre möglich. Es gibt quasi keine grundsätzliche Diskriminierung, dass man als Frau nur Frauen pfeifen darf oder so.
Okay.
Aber zum Beispiel Lisa hat auch 2. Liga komplett als Linesman gepfiffen.
Deswegen war ja meine Frage, wie hoch ist der Frauenanteil bei diesen Schiedsrichten lernen.
Also, jetzt, wo es doch in Füssen war und nicht so aufgeteilt war, da, lass mich lügen, ich glaube, es war so an die 8 bis 10 Schiedsrichter waren, Schiedsrichterinnen.
Von?
200?
Boah, überleg 200, mal.
300, ja.
Ja.
Ja, ist halt...
Das sind ja nicht mal 10%.
Ist halt, ich meine, es fangen halt leider auch weniger Mädchen insgesamt mit Eishockeyspielen an und folglich fangen halt auch weniger mit Eishockeyschiedsrichtern an.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
halt, das eine bedingt ja das andere
irgendwo. Ja, ja.
Aber an sich, also als beim Spielen haben ja die Frauen insofern den Nachteil, dass sie körperlich einfach einen Check nicht gegen einen Mann gegenhalten können. Das funktioniert nicht. Beim Schiedsrichtern gibt es diesen Unterschied eigentlich nicht. Deswegen bin ich absolut dafür, dass dort Frauen auch da, mehr in die Rolle
kommen. Genau, richtig. Ja. Ja, war ja quasi, weil ich höre es zumindest immer aus Verbandssicht Berliner Seite, ja, wir haben einen Schiedsrichtermangel, aber vielleicht müssen wir open mind und sagen, ja, wenn ich natürlich nur auf das männliche Geschlecht das reduziere, ja, wieso nicht einfach auch mal bei den Frauen nachfragen und hier das Interesse aufmachen?
Also ich weiß nicht, wo nachgefragt wird. Aber
manchmal stellt ja niemand dir die Frage, aber weil einfach auch gar keiner drauf kommt. Und ich habe es mir neulich so überlegt, dieser Mann, eigentlich, ich bin jetzt seit über 10 Jahren Trainer, ich habe erst ein oder zweimal, meistens wenn ich in NRW war, im Nachwuchsfrauen, aber so in Berlin, kann ich mich ganz schwer daran erinnern. Ab und zu sehe ich noch einen in Krimmetschau. Und ich fand immer so eine Frau, wenn sie gepfiffen hat, die kann auch die Gemüter anders beruhigen. Also man, das klingt zwar manchmal blöd, aber da überlegt man sich doch schon das ein oder andere Wort auch als Spieler, weil du hast es da erstmal mit einer Frau zu tun. So. Und eigentlich ist man erstmal höflich, freundlicher und so. Ne? So. Und deswegen dachte ich so mir neulich, wollte ich bloß mal ein bisschen mal jetzt so Interesse haben.
Gleichzeitig ist aber auch leider, dann haben es Frauen dann auch schwieriger, weil man dann erstmal sich wieder mehr durchsetzen muss, als man sich durchsetzen muss. Also das ist halt wie leider überall.
Ja.
Aber grundsätzlich spricht natürlich überhaupt, also meiner Meinung nach nichts dagegen. Es ist halt genauso, wie es weniger Eishockeyspielerinnen als Eishockeyspieler gibt, einfach weil weniger Mädchen mit dem Sport anfangen.
Ja, ist richtig.
Gibt es halt auch weniger Spieler, Schiedsrichterinnen.
Okay, Jakob, ja, wir sind jetzt bei 48 Minuten. Ja, letzte Frage an den Gast. Gibt es ein Wunschthema, wo du sagst,
ja,
sprich das mal bitte an.
Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Ernährung. Wenn ein Ernährungswissenschaftler sowas hättest, das würde mich unglaublich interessieren. Ja. Weil im Endeffekt kann man so viele Gewichte drücken, wie man möchte, solange man nichts in seinen Körper reinbringt, was daraus Muskeln werden lässt, bringt es nichts. Also Ernährung und gute Ernährung, welche Ernährung ist wichtig, was für Fehler sollte man vermeiden, viel Fleisch, wenig Fleisch, gar kein Fleisch, also sowas würde mich alles sehr, sehr interessieren. Okay. Ja.
Gibt es noch Leute, die du leihen kannst und die du grüßen möchtest, oder kannst du keinen leihen? So, also möchtest du noch irgendjemanden grüßen?
Also ich möchte erstmal meinen Trainer grüßen, vor allem, weil ich jetzt schon 5 Minuten zu spät zum Treffpunkt bin wegen dem Podcast.
Ja, also aber dafür wird er Verständnis haben.
Ich hoffe es. Ja. Phil, alles liebe Grüße. Ja. Und ansonsten meine Schiri-Kollegen, liebe Grüße nach Ingolstadt zu Jerome, der uns verlassen hat, der mit mir zusammen der BB angefangen hat, jetzt in Bayern ist. Geht gar nicht. Egal. Und auch in Kenneth und so weiter und so fort. Ja.
Und deinen Vater willst du nicht grüßen? Zu dem hast du lange keinen Kontakt gehabt, ne?
Mein Papa sehe ich oft genug, alles gut.
Okay, also von daher brauchst du ihn
nicht. Der hört den Podcast eh nicht.
Echt? Also zu mir hat er gesagt, ja, sehr, sehr interessant, er konnte eine Menge mitnehmen, ne, und so. Nein, Quatsch, ja, okay. Gut, alles naja. Gut, Jakob, weiß ich Bescheid, das war dein letzter Podcast, dafür werde ich mich einsetzen. Ne? So, deutschlandweit natürlich, ne? Nein, gut, dann sind wir durch. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Jakob, ich danke dir für deine Zeit.
Ja.
War sehr interessant für mich. Ich hoffe für euch da draußen auch. Ja, wenn ihr Anregungen habt oder sonst was, immer her damit. Einige Leute schreiben mir tatsächlich immer wieder Feedbacks. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch für Jakob. Ansonsten Daumen runter. Mhm. Für mich kein Thema.
Und Hardy, danke für den Kaffee.
Ja, gerne, gerne. Also macht's gut. Adieu. Ciao, ciao.
Ciao.